Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.
Alexander Rabe ist Geschäftsführer vom EKU, Verband der Internetwirtschaft e.V. Gleichzeitig ist er das, was man in Berlin einen GWKler nennt. Er ist Absolvent des Studiengangs Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation der Universität der Künste Berlin. Was liegt da näher, als in Zeiten von Corona mit dem Menschen zu sprechen, dessen Verband der größte seiner Art für die Internetwirtschaft in Europa ist? Denn irgendwie hängen wir mit unseren Jobs ja alle am oder im Netz. Der EKU, Verband der Internetwirtschaft, wird in diesem Jahr schon 25 Jahre alt. Das Netz, wie wir es kennen und nutzen, ist nur wenig älter. Zum Einstieg wollte ich deshalb auch gleich von Alexander Rabe wissen, wie genau denn solch ein Verband arbeitet, der die Internetwirtschaft vertritt.
Als Verband mit unseren Mitgliedern stehen wir im steten Austausch. Zum einen interagieren wir physisch mit Netzwerktreffen, in Hintergrundgesprächen, Frühstücksformaten, all das, was man benötigt, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um ihre aktuelle Situation zu verstehen, ihre Bedürfnisse der Branche zu antizipieren und gemeinsam Forderungen beispielsweise gegenüber der Politik zu formulieren. Das macht sehr viel Sinn, wenn man sich dort trifft, ein bisschen Zeit nimmt und in die Diskussion und ins Gespräch kommt. Aber natürlich, als Verband der Internetwirtschaft nutzen wir alle digitalen Technologien, die uns zur Verfügung stehen, überbrücken auf diesem Weg eben auch die Distanz. Wenn es beispielsweise beim Meeting sich nun wirklich nicht lohnen würde, von München nach Berlin zu kommen, um dann irgendwie eine halbe Stunde seine ohnehin schon festgelegte Position darzustellen. Und dann arbeiten wir eben, wie Sie es gehört, mit Videokonferenzsystemen, mit verschiedenen Webinar-Tool-Anbietern. Da haben wir natürlich auch in unserer Mitgliedschaft ein sehr breites Portfolio an Möglichkeiten.
Und wenn man jetzt guckt, so ein Verband kommuniziert ja nicht nur nach innen, sondern wie kommuniziert man denn sinnvoll als Internetwirtschaftsverband nach außen?
Da nutzen wir, denke ich, das gesamte Spektrum der Möglichkeiten. Zum einen haben wir eine sehr starke Abteilung Verbandskommunikation, das sind wirklich an den verschiedenen Standorten für die verschiedenen Medien sehr geschulte Kolleginnen und Kollegen, die ein sehr enges Netzwerk mit Redakteuren der Leitmedien, egal ob Print, TV, Radio oder eben auch Online-Medien pflegen. Und ja, auch da läuft das Geschäft recht traditionell. Manchmal trifft man sich zu einem Café, man bespricht die möglichen Pläne und die anstehenden Aktivitäten. Oftmals werden aber auch dann Umfragen relativ einfach, logischerweise vorab per Mail geklärt. Ganz grundsätzlicher Natur, wenn man als Verbandsvertreter mit der Politik ins Gespräch kommt, da hilft schon immer das persönliche Gespräch. Mal auf der Bühne vor großem Publikum, um einfach auch ein bisschen offizielle Commitments und Statements zu erhalten, aber manchmal eben auch face-to-face im Büro als Hintergrundgespräch und in eher informellen Situationen.
Verband der Internetwirtschaft. Vor 20 Jahren, würde ich sagen, hätte man es vielleicht noch relativ gut eingrenzen können. Heute ist gefühlt alles mit allem verbunden. Was ist denn sozusagen die Internetwirtschaft jetzt aus Verbandsperspektive bei Ihnen?
In der Tat, wir feiern in diesem Jahr unser 25-jähriges Jubiläum. Als Verband der Internetwirtschaft haben wir uns unter das Motto gestellt, Netz mit Verantwortung. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen unsere Genese. Es gibt einige Digitalverbände mittlerweile. Nichtsdestotrotz sind wir etwas Besonderes insofern, dass wir als Verband auch Teil der Branche sind. Wir haben vor 25 Jahren die Gründer unseres Verbandes zeitgleich auch den WKIX, das ist der weltweit größte Internetaustauschknoten, gegründet, weil es eine Wette der Freunde des Internet war, dass aus dieser Technologie etwas ganz Großes werden könnte. Nach 25 Jahren ist aus dieser Wette ein wirklich florierendes Business geworden. Der WKIX ist weltweit aktiv mit über 40 Millionen Euro Umsatz. Und wir als Verband und als Shareholder dieses Internet-Austauschknoten haben dadurch natürlich die sehr vorteilhafte Position, dass wir uns eben unseren Mitgliedern gegenüber mit einem sehr ausgewogenen und balancierten Mitgliedsbeitrag immer zum Wohle der Technologie gegenüber positionieren können und das auch gegenüber der Politik machen können. Mitgliederstrukturen in den letzten 25 Jahren. Wir kommen aus dem Peering, dem Internet-Datenaustausch. Wir sind gewachsen zu den klassischen sogenannten ISPs, Internet Service Provider, Rechenzentrumbetreiber. Irgendwann kamen Cloud-Infrastrukturanbieter mit hinzu. Im Laufe der Jahre ist aus diesem harten Heavy, aus diesen Containern, aus diesen wirklich digitalen Infrastrukturen zum Anfassen immer mehr auch die Applikationsebene natürlich dazugekommen. Also sprich all die Apps und Tools, die wir heute im Alltag verwenden, von den Unternehmen, die wir alle kennen aus allen Regionen dieser Welt, die sind alle bei uns mittlerweile Mitglied. Aber, und das ist die neueste Entwicklung, warum es auch natürlich für uns als Verband jetzt sehr herausfordernd wird, immer mehr kommt die Anwenderbranche auch hinzu. Wir haben unter anderem Unternehmen wie Heidelberg Zement oder Siemens bei uns vor Ort und deren Motivation ist, ja, selbstredend aus der Expertise oder von der Expertise unserer Mitglieder der letzten 25 Jahren in ihrem Transformationsprozess profitieren zu können. Also sprich IT-Sicherheit, Datenschutz, leistungsfähige Infrastrukturen. Wie funktioniert das? Wie digitalisiere ich Prozesse und wie halte ich sie auch stabil, damit sie beispielsweise in Krisenzeiten eben dann auch dem Ansturm von Mitarbeitern, Kunden oder Mitgliedern einfach standhalten können. Und das ist auch für uns als Verband eine Evolution in den letzten 25 Jahren gewesen. Wir entwickeln uns weiter, aber es bleibt vor allem sehr spannend, weil jetzt natürlich auch viele Themen in der Anwenderbranche angekommen sind, die uns als Internetwirtschaft schon viele, viele Jahre beschäftigt haben.
Sie sagten gerade, der Austausch findet auch sozusagen oder soll stattfinden. Dadurch kommen vielleicht auch neue Mitglieder zu Ihnen. Muss ich mir das so vorstellen, dass das die typische Variante eines Verbandes ist, der sozusagen auch Weiterbildungskonzepte anbietet und da vielleicht sogar viel digital unterwegs ist?
Das volle Programm, ganz genau. Also wir haben natürlich als Verband, wir sind ein Wirtschaftsverband. Also zunächst einmal haben wir Unternehmen bei uns, die alle untereinander einen professionellen, fachlichen Austausch suchen und die uns als Verband eben auch als Sprachrohr gegenüber der Politik nutzen wollen. Als Verbandsvertreter hat man einen Hausausweis für den Deutschen Bundestag und man kann bei sehr konkreten Fragestellungen direkt ohne Termin im Endeffekt vor Ort auch sein. Also ohne Voranmeldung, ein Einzelunternehmensvertreter müsste sich sozusagen vorher anmelden und hat da einen etwas größeren Vorlauf, bevor er in die direkte Interaktion kommen kann. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Wissenstransfer aus der Branche für die Branche, teilweise aber auch für die Politik. Und da haben wir genau das wieder. Wir haben klassische Webinare, die wir einsetzen. Wir haben Roundtable-Gespräche auf Executive-Level. Wir machen aber auch etwas, und ich glaube, das ist schon etwas seltener. Wir bringen Dinge zusammen, die nicht zusammengehören, beispielsweise in einem Format, das nennen wir Schoko und Sushi. Und was bringen wir zusammen? Wir bringen Politik und Technologie zusammen. Wir versuchen den Entscheidungsträgern, in dem Fall auf Arbeitsebene, das heißt also die Büroleiter oder eben auch die Referentenebene in Ministerien, denen versuchen wir zu aktuellen politischen, regulatorischen Themen in der Netzpolitik ein bisschen zu erklären, was bedeutet das eigentlich? Manche Dinge erscheinen im ersten Moment absolut klar, wenn man irgendwie sagt, du musst jetzt die Daten vorhalten, weil ich möchte zukünftig die Verbrecher jagen, klassische Vorratsdatenspeicherung. Und wenn man dann aber erklärt, was bedeutet das eigentlich physisch, technologisch, was müssen die Unternehmen tun? Und das ist so ein Erklärbär-Format, wo wir dann innerhalb von einer Stunde bei Sushi und im Nachgang dann auch zu Schokolade dieser Zielgruppe einfach mal versuchen zu erklären, was bei potenziellen Gesetzgebungsverfahren möglicherweise die vielleicht sogar nicht gewollten Konsequenzen sind. Und das ist für uns als Verband eben auch immer ein sehr erhellendes Format, weil man erst dann sieht, wer in welcher Tiefe sich eigentlich mit gewissen Gesetzesvorhaben schon auseinandergesetzt hat. Aber Fakt ist, Wissenstransfer innerhalb der Mitgliedschaften, gegenüber potenziellen Anwenderbranchen, aber auch gegenüber der Politik, das ist unser täglich Brot. Ich stelle momentan vermehrt allerdings auch fest, dass wir als Verband gegenüber den Medien einen gewissen Auftrag erfüllen, indem wir beispielsweise ihnen erklären, ist das Internet kaputt? Das ist eine Frage, die ich in den letzten Tagen aufgrund der vermehrten Homeoffice-Anwendungen, die jetzt bundesweit stattfinden, Rede und Antwort stehen muss. Man merkt, dass Netflix ruckelt oder ein Programm abstürzt. Und dann die technologischen Zusammenhänge zu erklären zwischen Backbone und zwischen ja den Paketen, die man bei seinem Anbieter besorgt hat, das ist schon eine kleine Herausforderung. Aber ich glaube, von daher ist die Krise momentan wirklich eine Chance, gerade in unserem Business der Internetwirtschaft zu erklären, wer sind wir eigentlich, was machen wir, welche Bedeutung nehmen die Unternehmen, die bei uns Mitglied sind, für den täglichen Kommunikationsweg oder auch für das Wirtschaften in Deutschland ein.
Sie haben jetzt schon zwei wichtige Stichworte genannt. Ich würde jetzt statt Corona zur ersten Mal in Richtung Netzpolitik noch kurz gehen. Haben Sie vielleicht so mal zwei, drei Themen, die Sie illustrieren können, die tatsächlich für Ihren Verband gerade gegenüber Politik und Medien wirklich relevant sind?
Unendlich viele, würde ich fast behaupten. Ich muss mir jetzt immer wieder natürlich gewisse Themen raussuchen. Zum einen das Beispiel der Vorratsdatenspeicherung. Seit mittlerweile 10 Jahren fordern verschiedene Regierungen, zumeist die Innenministerien und die Exekutiven, dass wir die Daten der Internetnutzer oder der Mobilfunknutzer vorhalten sollen, falls denn mal irgendwann eine kriminelle Handlung stattfindet und man einen Zugriff darauf haben müsste, wer denn dann mit wem wann telefoniert hat. Wir halten das für, und nicht nur wir, sondern auch der Europäische Gerichtshof, der EuGH, hat in vielen, vielen Urteilen seit mittlerweile 10 Jahren immer wieder gesagt, eine flächendeckende, anlasslose Massenüberwachung, das ist nicht legitim, das ist verboten, das widerspricht sämtlichen Rechten. Und wir als Verband unterstützen ein Mitgliedsunternehmen, SpaceNet in München, die eben genau gegen diese Gesetze, die immer wieder kommen, auch in Deutschland, klagt. Und wir haben es jetzt beispielsweise geschafft, dieses Gesetz stand heute auszusetzen. Das wird jetzt auf europäischer Ebene erneut vom EuGH vorgelegt. Und das ist etwas, wo wir in der Breite schon feststellen, dass wir im Hintergrund sehr viel auch für Bürgerrechte und freiheitliche Rechte tun können. Also Netzpolitik geht uns mittlerweile alle an. Wir sollten nicht, das ist auch verboten, Gott sei Dank, alle flächendeckend überwacht werden. Das ist so ein großes Thema, mit dem wir uns seit Jahren beschäftigen. Grundsätzlich haben wir, da wir eben auch den DKIX, den weltweit größten Internetaustauschknoten haben, auch über den DKIX beispielsweise ein sehr relevantes Thema in Sachen BND-Verordnungen. Das bedeutet, dass der BND, der Bundesnachrichtendienst, den Netzverkehr am DKIX auslesen lassen möchte. Und wir eben auch an der Stelle sagen, nur Auslandsdaten sozusagen sind für diesen Nachrichtendienst relevant. Und wir kennen keine Software, die zu 100% einen sicheren Filter darlegen würde. Diesen Datenverkehr, den wir, den der DKIX in diesem Fall in Frankfurt vorhält, so sauber zu trennen, dass der Bundesbürger in seiner Kommunikation innerhalb Deutschlands nicht über den BND auch überwacht wird. Das sind Themen, wo wir sogar nicht nur politisch positionieren, sondern wo wir auch politisch Klage einreichen und wirklich versuchen, etwas zu verändern. Aber ganz klassisch sind wir eben auch Vertreter eines sogenannten Digitalministeriums. Wir sind der Meinung, dass was wir in der Netzpolitik in den letzten Jahren erlebt haben, wird zwar sukzessive immer besser, wir kommen da aber auch von einem sehr niedrigen Niveau. Und was wir wirklich bräuchten, um Digitalisierung in Deutschland stringent mit den richtigen Kompetenzen voranzubringen, ist ein Ministerium, was Budgets hat, was Kompetenzen hat und was auch einer strategischen Leitlinie folgt. Das alles fehlt leider in Deutschland, deswegen erleben wir immer wieder Stückwerk. Wir müssen vom Ministerium zu Ministerium wandern und teilweise auch den Kollegen in den verschiedenen Häusern erklären, was die Kollegen in anderen Häusern machen, obwohl der Themenaspekt immer wieder einer ist. Aber ein ganz großes Thema, was wir eben auch momentan verfolgen, ist das ganze Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Auch digitale Technologien benötigen Energie und in Zeiten des Klimawandels müssen wir natürlich hinschauen, wie sieht die Ökobilanz der Digitalisierung aus? Wir sind gut aufgestellt, haben mit die energieeffizientesten Rechenzentren in Deutschland. Aber natürlich der Bedarf an Digitalisierung bzw. digitalen Anwendungen steigt stetig. Also je effizienter die Rechenzentren werden, der sogenannte Rebound-Effekt, umso intensiver nutzen aber auch User wieder Technologien. Da muss man immer dranbleiben, das tun wir. Und wir glauben, da müssen wir auch gesamtgesellschaftlich ein bisschen mehr diskutieren. Da sind Zusammenhänge wie zum Beispiel Energieverbrauch von Rechenzentren, das wird für Kühlung verwendet und das Ergebnis ist danach Abwärme. Diese Abwärme könnte man wunderbar benutzen, wenn man durch Schwimmbäder und Wohneinheiten oder auch Sporthallen heizt. Allerdings sind viele kommunale Energieversorger nicht interessiert an dieser Abwärme, obwohl der Rechenzentrumbetreiber ihnen das anbietet. Also dieses Thema wird uns, glaube ich, noch viele Jahre beschäftigen, Nachhaltigkeit in der Digitalisierung. Da bin ich auch wirklich der Sache selbst verpflichtet, habe selber 2 Kinder und ich glaube, der eine sitzt gerne am Rechner und die andere ist bei Fridays for Future ganz vorne dabei. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gesellschaft, in der wir uns langsam bewegen. Und da müssen wir auch Rechenschaft in unserer Generation für tragen.
Wir hatten das Thema angerissen schon, Homeoffice. Wir haben angerissen, dass durch Homeoffice womöglich ja auch deutlich mehr Internettechnologien genutzt werden. Kommen wir doch mal vielleicht sehr konkret zu diesem ganzen Thema Corona. Ich stelle mir jetzt gerade vor, der ECO, Verband der Internetwirtschaft, arbeitet wahrscheinlich eh schon wahnsinnig digital. Oder war das quasi für Sie genauso nochmal eine Umstellung, in dem Fall als der Arbeitgeber für die Verbandskolleginnen und Kollegen, da plötzlich zu sagen, so Kolleginnen und Kollegen, ab ins Homeoffice?
Wir haben feste Homeoffice-Regelungen. Also Mitarbeiter können einen Tag in der Woche als Homeoffice-Tag für sich belegen in Absprache mit seinen Vorgesetzten. Das war bis dato die Marschrichtung. Wir waren immer sehr offen hinsichtlich, was mobiles Arbeiten betrifft, so nennen wir das. Aber wir sind jetzt natürlich in einer komplett neuen Situation, wo wir auch als Organisation, auch den Arbeitnehmern nochmal ganz neue Verhandlungen und Austauschformate suchen und finden. Klappt sehr gut. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist das, was viele Unternehmen momentan feststellen. Positivbeispiele der Digitalisierung. gerade erleben. Und ich hoffe sehr, dass grundsätzlich da so ein bisschen der Technologieskepsis, die viele Jahre teilweise auch vorherrschte, jetzt nachhaltig entgegenwirkt. Dass man einfach merkt, okay, Digitalisierung, digitale Technologien, das ist ein Werkzeug, ich muss es lernen anzuwenden. Und dann bietet mir das als Arbeitgeber, aber auch den Arbeitnehmern eine Möglichkeit, die Leistungen zu erbringen, ohne dass ich deswegen physisch irgendwie einen riesigen Aufwand vornehmen musste. Am Ende zählt das Ergebnis. Ich glaube, in Deutschland ist die Kultur da noch nicht so weit gewesen, aber wir haben gerade jüngst eine Survey-Umfrage gemacht, dass mittlerweile 85% der Arbeitnehmer, wenn es denn möglich ist, ein Homeoffice annehmen. Das heißt, da haben wir einen immensen Anstieg. Also ich glaube, Krise als Chance zu betrachten, sowohl für uns als Verband, als Arbeitgeber, aber eben auch für viele, viele Unternehmen, die gerade mit digitalen Technologien teilweise erstmalig in dieser Form in Kontakt kommen. Ich glaube, das wird uns hoffentlich nach dieser Krise einfach zeigen, das macht schon Sinn, da mehr zu investieren und mehr zu experimentieren und insofern die digitale Transformation auch ein bisschen offener anzunehmen, die ohnehin da ist.
Jetzt sind Sie ja auch schon bis zu einem gewissen Punkt vorgedrungen. Also worauf will ich hinaus? Ich habe jetzt natürlich meine Frage so ein bisschen formuliert. Mit wem sitze ich denn hier jetzt persönlich sozusagen, ich vor dem Mikrofon, Sie vor dem Telefon? Wie haben Sie Ihren beruflichen Werdegang eigentlich gestaltet oder wie wurde der gestaltet bis zu dem Punkt, dass Sie heute Geschäftsführer des Verbandes sind?
Dass ich heute Geschäftsführer des Verbands der Internetwirtschaft bin, wäre wahrscheinlich 1995, als ich Abitur gemacht habe in Frankfurt am Main, nicht vorhersehbar gewesen. Weder für mich noch für meine in damaligen Zeit Ausbilder in einer Werbeagentur, in der ich zu dem damaligen Zeitpunkt gearbeitet habe. Also ich habe meine kommunikativen Erfahrungen ganz klassisch als Kundenwerbeberater in Frankfurt gestartet. Es gab dann irgendwann, die ältere Generation wird es noch wissen, die sogenannte Dotcom-Blase, die ganzen New Economy-Startup-Unternehmen, die sich dann auch ganz stark in München wiederfanden, die florierten. Und ich hatte damals aus persönlichen Gründen ein ganz großes Interesse bei einem dieser Startup-Unternehmen aktiv zu werden. Wir haben damals, das war dann zur Jahrtausendwende sozusagen, 99, 2000, das erste YouTube für die Reise Kurzfilmbranche oder für die Reisebranche entwickelt. Das war ein Reisekurzfilm im Internet unter dem Motto, da ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ein Film sagt mehr als 1000 Bilder. Die einzige Problematik war natürlich 2000 Streaming-Videos, Reisekurzfilme. Es gab keine Bandbreiten, es waren Daumenkinos und damit war die Idee grandios. Es war wirklich technologisch sehr, sehr versiert, sehr ausgebaut. Wir hatten tollen Content, aber letztlich hatten wir keine ausreichenden breiten Internetanschlüsse in den Unternehmen und zu Hause, dass man diese Filme hätte genießen können. Das war aber damals dann sozusagen auch so ein Momentum gewesen, wo Technologie und Kommunikation zusammenkommen mussten. Diese Transferleistung hat viel Spaß gemacht und auch, ich sag mal, ein Unternehmen mit zu gründen und dann aber auch wieder im Endeffekt mit abzuwickeln. Das sind Erfahrungen, die bleiben. Mit diesen Erfahrungen bin ich dann letztlich in Berlin auch in ein Studium übergegangen an der Universität der Künste. Das ist eher untypisch. Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation ist die Fachrichtung. Aber dort konnte man sehr gut interdisziplinäres Arbeiten lernen. Zu der damaligen Zeit gab es eine kleine Kommunikationsagentur, Töchter und Söhne, die eben auch genau das in den Vordergrund gestellt hat, interdisziplinäres Arbeiten, aber an realen und an großen Kunden. Und einer dieser Kunden war damals Deutsche Telekom Laboratories, die wurden gerade gegründet, die T-Labs an der TU Berlin. Die waren sehr klein, die waren sehr innovativ. Das war für mich dann nach der Zeit von Töchter und Söhne ein ganz toller Übergang, um eben auch wieder in diese Übersetzungsleistung zu kommen. Also Innovationsentwicklung oder, ich sag mal, Forschung und Entwicklung hin zur Innovation. Das ist ja ein Schritt. Man muss ja quasi sehen, was die Erfindung eigentlich für einen Marktwert hat. Bei den T-Labs damals gab es ganz tolle Einheiten, die wirklich sehr innovativ versucht haben, das zum Leben zu erwecken. Und das hat mich dann nochmal so ein bisschen mehr in diese Technologierichtung gebracht, dass ich immer größeres Interesse hatte an dieser Kommunikationsbegleitung technologischer Produkte. Fraunhofer Verbund IOK Technologie, das ist Europas größter Forschungsverbund der Fraunhofer Gesellschaft, war meine nächste Station und dort durfte ich damals den Vorsitzenden viele Jahre begleiten in seiner Arbeit, konnte viele Kontakte dann sammeln, eben in die Branche selbst auch. Ja, und so lief der Weg über eine Fachgesellschaft der Informatiker, wo dann eben auch wieder viele drin waren, deren Geschäftsführer und deren Hauptstadtbüroleiter ich dann werden durfte. Und da war dann die kommunikative Leistung eben Technologie und Politik zusammenzubringen. Und das hat mich bis heute so beschäftigt, dass ich jetzt dann auch bei ECO, dem Europas größten Verband der Internetwirtschaft, mit dieser sehr speziellen Ausrichtung heute als Geschäftsführer vorstehen darf. Und das mache ich mit sehr großer Freude. Wir sind standortunabhängig, beziehungsweise wir haben 3 Standorte, sind aber im Endeffekt überall in Deutschland und in Europa aktiv. Tolles Team, hat großartige Mitglieder, die uns jetzt gerade in diesen Zeiten auch nochmal zeigen, wie wichtig digitale Technologien sind und vor allem, die werden von Menschen gemacht und für Menschen. Und ich glaube, wir sind alle gefragt, diese digitale Zukunft auf diese Art und Weise zu gestalten.
Herr Rabe, das war ein perfektes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank.
Wow, vielen Dank auch Ihnen. War mein erster Podcast. Mir hat es Spaß gemacht.
Sehr gerne, für mich auch. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.